Wir erleben gerade viel Hass auf die Juden und auf Israel. Dieser Hass ist uralt. Es gibt seit 100 oder ein paar mehr Jahren ein Wort dafür, Antisemitismus. Dieser Hass will die Vernichtung Israels, die totale Auslöschung. Und wenn Menschen rufen Free Palestine, dann ist das ein Aufruf zum Genozid. Denn es bedeutet die Vernichtung des jüdischen Staates und seiner Einwohner. Auch das ist nicht neu. Judensterne an Häusern in Berlin, in denen Juden wohnen, das ist wieder neu. Der Hass kommt nicht nur von rechts, aus der Ecke war man ihn gewöhnt. Er kommt auch von links, von Palästinensern, ihren Unterstützungen, von Hochschulen, aus den migrantischen Milieus, aus der Mitte der Gesellschaft. Und was ich besonders schmerzhaft empfinde von Menschen, die sich gegen Rassismus einsetzen, überall, wo Minderheiten unterdrückt werden, kommen äußerst zynische Kommentare. Es sind Wochen der Klarheit, in denen man merkt, wo die Leute wirklich stehen, in denen Dinge demaskiert werden, wo Menschen hochmoralisch aufgetreten sind und es doch nicht hinkriegen. Und deswegen halte ich es für wichtig, und da möchte ich euch einladen, mit mir auf eine Reise zu gehen, genauer hinzuschauen, woher das kommt, beziehungsweise warum sich gerade an Israel alles so fokussiert. Fangen wir von vorne an, die Erwählung Israels. Gott beruft Abraham und will ihn zu einem großen Volk machen. Und in dieser Geschichte, die dann folgt, gibt es viele Wege, die erstmal unverständlich sind, weil es ziemlich lange dauert, bis aus diesem einen Mann und seiner Frau ein Volk wird. Und irgendwann in der Ahnengalerie taucht Josef auf. Den wollen seine Brüder töten. Er wird nach Ägypten verschleppt, arbeitet sich dort hoch und ist nachher die Rettung für sein Volk, indem er sie vor dem Verhungern rettet. Und irgendwann kommt ein Pharao, der nicht weiß, was damals Josef getan hat, und aus dem freien Volk wird ein Sklavenvolk. Gott befreit dieses Volk aus der Sklaverei. Als Zeichen der Erwählung erhalten sie die 10 Gebote. Vielleicht mal hier an dieser Stelle ein paar Verheißungen, die deutlich machen, wie Gott das Ganze meint. 5. Buch Mose ist das, Deuteronomium. Denn ihr seid ein heiliges Volk für den Herrn, euren Gott. Von allen Völkern der Erde gehört ihr als Volk dem Herrn, eurem Gott. Jerusalem, ich habe dich unauslöschlich in meine Hände gezeichnet. Deine Mauern sind mir stets vor Augen. Und er sagt zu euch, wer euch antastet, tastet meinen Augapfel an. Das sind einzelne Stellen aus dem Alten Testament, da lassen sich ganz viele finden, die deutlich machen, Gott hat eine Entscheidung getroffen für Israel und geht mit diesem Volk durch die Geschichte. Und zwar auch dann, wenn sie vom Glauben abfallen, wenn sie untreu werden, versucht er sie immer wieder zurückzugewinnen. Gott beschreibt seine Beziehung zu Israel wie ein Liebhaber zu seiner Braut. Und er sagt, er wirbt immer wieder, auch wenn sie ihm inzwischen untreu geworden ist. Und irgendwann stellt sich die Frage, nicht nur damals, sondern immer wieder, warum hat er sie erwählt, ausgerechnet sie? Nicht hat euch der Herr angenommen und euch erwählt, weil ihr größer wäret als alle Völker. Denn du bist das Geringste unter allen Völkern. Sondern weil er euch geliebt hat und damit er seinen Eid hielte, den er euren Vätern geschworen hat. Wie gesagt, die Erwählung Gottes ist reine Gnade. Das war damals bei Israel so, das ist bei uns heute so, das ist die Geschichte Gottes mit den Menschen. Und dann nehmen sie das Land ein. Seit 3400 Jahren circa sind sie dort. Der erste Einschnitt kam circa 600 vor Christus, als das Gerichtshandeln Gottes dazu führte und falsche Beschlüsse und falsche Partner, dass sie in die Verbannung nach Babel geführt wurden. Irgendwann hat Gott dafür gesorgt, dass sie wieder zurückkamen nach 50 bis 70 Jahren. Es gab mehrere Rückwanderwellen. Man hat den Tempel wieder aufgebaut, die Stadtmauer, und dann ging es weiter. Der nächste große Einschnitt waren die Aufstände gegen die römischen Besatzer. 70 nach Christus, die Zerstörung des Tempels. Und im Zuge dessen gab es immer mehr Widerstände gegen die Römer. Und das mündete 136 nach Christus in den Aufstand von Bar Kochba und seinen Leuten, der blutig niedergeschlagen wurde. Und dann haben die Römer etwas gemacht, was immer wieder auch Staaten machen. Sie haben die kulturelle Identität von Israel ausgelöscht. Es haben immer weiter Juden dort gewohnt, die meisten wurden vertrieben oder getötet. Und dann nannten die Römer dieses Land Palästina. Es sollte jede Erinnerung an sie aus diesem Land getilgt werden. Und dann kamen alle möglichen Herrscher über diese Länder. Es waren zwischendurch auch mal 100 Jahre die Kreuzfahrer an der Macht, ansonsten überwiegend muslimische Herrscher. Immer wohnten aber Juden in diesem Land. 1917 hatten die Briten die Verwaltung und dachten, Palästina, das, was wir heute Palästina nennen, und Jordanien sollten als Land dafür dienen, dass die Juden, die inzwischen überall weltweit verfolgt wurden, unter Druck gesetzt und getötet wurden, ein friedliches Land haben sollten. Aus diesem großen Land wurde nachher nichts, aber die UN-Vollversammlung beschloss 1947 die Teilung Palästinas in einen jüdischen Palästina und einen arabischen Staat Jordanien. 1948 wurde dann der Staat Israel ausgerufen und von Anfang an gab es Stress. Direkt eine Kriegserklärung. Aus den arabischen Ländern wurden 100.000 Juden vertrieben. Es gab viel Krieg, viel Gemetzel auf beiden Seiten. Ein kleiner Sprung, 2005 gab Israel dann Land für Frieden Gaza her. Und seitdem ist Gaza ein eigenes palästinensisches Land, klein, aber sie können selber dort herrschen. Und letztendlich haben sie dann die Hamas irgendwann gewählt und die hat ein Kalifat dort aufgerichtet. Aber es war eben dieses Versprechen, sie bekommen ein eigenes Land, die Israel sind dort nicht, Israelis sind nicht Besatzer. Und das sollte Frieden geben. Die Frage, die wir haben, ist, gilt diese Erwählung noch heute? Denn das wurde mitunter immer wieder angesprochen. Israel ist ja ein säkularer Staat. Er ist das Sammelbecken für Juden aus aller Welt, die dorthin kommen, weil sie Sicherheit wollen. Deswegen ist das im Moment so ein Trauma und auch Vorwürfe an Netanyahu, weil er so auf sich fixiert war und das Land so auf sich fixiert hat, dass sie die Bedrohung nicht haben kommen sehen und dieses Versprechen, wir haben hier Sicherheit, massiv gebrochen wurde. Wenn man das jüdische Volk anguckt, man sagt ja, das ist alles homogen, ist es nicht. Das ist ein Vielvölkerstaat in Israel. Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, es gibt auch nach der Hautfarbe schwarze Juden. Die kommen aus Äthiopien, die sind irgendwann sehr früh dorthin geflohen oder dort hat es sie verschlagen. Also Israel ist ein Staat mit Juden aus allen Hautfarben und dann gibt es auch noch viele Palästinenser, die Staatsbürger sind. Ich hatte mal eine Begegnung mit einem palästinensischen Pastor, der uns da rumgeführt hat und der sich darüber beschwert hat, dass ihre Kinder nicht in die Armee dürfen, um dieses Land mit zu verteidigen. Manche meinen, dass Israel-Kritik nichts mit Antisemitismus zu tun hat. Und das stimmt manchmal auch. Aber wenn man genauer hinguckt, wird man feststellen, dass es eben viel Israel-bezogenen Antisemitismus gibt, weil Israel nach doppelten Standards bewertet wird, es wird delegitimiert und dämonisiert. Und es stimmt auch, viele Juden wollen heute nichts mit Gott zu tun haben. Das heißt, die Beziehung zwischen Gott und seinem Volk ist heute nicht besser als zu Zeiten vor der babylonischen Gefangenschaft. Also ein Auf und Ab. Es gibt viele, die glauben weiterhin an Gott und wollen ihm treu sein. Aber auch da gilt das Wort Jesu, der hat ja damals den Pharisäern vorgeworfen, ihr seid ein ehebrecherisches Geschlecht. Hat Israel deswegen die Erwählung verloren? Hat sie es verwirkt? Das ist die Frage, die die neuen Christen haben und sie denken, wir sind das neue Volk Gottes, Gott hat das alte verworfen. Und Paulus ist derjenige, der dann tiefer einsteigt und sagt, hoppla,
Wenn Gott diese Erwählung zurückzieht, können wir uns dann sicher sein, dass er sie nicht auch bei uns irgendwann zurückzieht? Und er hat näher geforscht und hat es auf den Punkt gebracht. Römer 11, Vers 29. Nach der Lutherbibel: Denn Gottes Gaben und Berufung können ihn nicht gereuen. Oder etwas geschmeidiger: Denn Gott nimmt seine Gnadengeschenke nicht zurück. Und eine einmal ausgesprochene Berufung widerruft er nicht. Später kommen die Christen aus allen Völkern dazu. Und das, was hier geschrieben wird im ersten Petrusbrief, klingt nach ganz viel Altem Testament. Ihr aber seid das erwählte Volk, das Haus des Königs, die Priesterschaft, das heilige Volk, das Gott selbst gehört. Das wird an dieser Stelle den Christen gesagt. Er hat euch aus der Dunkelheit in sein wunderbares Licht gerufen, damit ihr seine machtvollen Taten verkündigt. Früher wart ihr nicht sein Volk, aber jetzt seid ihr das Volk, das Gott gehört. Früher galt euch nicht sein Erbarmen, aber jetzt habt ihr sein Erbarmen. Für Paulus ist ganz klar und auch für die Christen, die Erwählung Israels bleibt bestehen. Auch wenn für die Christen am Anfang die Juden die härtesten Feinde sind. Es ist klar, sie sind Geschwister. Und im Alten Testament steht, Gott wird aus den Völkern auch sein Volk herbeirufen. Und wir Christen sind sozusagen die Herbeigerufenen aus allen Völkern. Und wenn man es genau nimmt, sind die Juden unsere Geschwister, denn wir haben den einen Vater im Himmel. Weltgeist, Antisemitismus. Seit 2000 Jahren gibt es immer wieder diese Feindschaft, diese Ausgrenzung, diese Pogrome. Man kann feststellen, mit dem Sieg der Römer über Israel, die Auslöschung der Kultur, beginnt die ganze Geschichte. Denn das Volk wird zerstreut in alle Länder, in die Diaspora, wie es so schön heißt. Dort müssen sie leben und meistens haben sie mit Feindschaft zu tun. Nicht nur, weil sie Fremde waren, sondern weil sie Juden waren. Und die Geschichte des Christentums ist an der Stelle auch ziemlich übel. Christen haben oft Juden verfolgt und getötet. Das sind unverzeihliche Fehler, sie kommen aus falscher Bibelauslegung, dass man die Bibel nicht gelesen hat oder falsch gelesen hat, Paulus überhaupt nicht gelesen hat und falsch verstanden hat. Und deswegen sind diese Geschichten so gelaufen. Es fängt mit Luther an, der dazu hilft, die Bibel neu zu lesen. Er war selber auch ein beinharter Antisemit, aber der Weg war wieder geöffnet und seitdem können wir in der Bibel lesen und wir können genau lesen, das, was man getan hat, war eine schwere Sünde gegenüber Gott. Im Islam ist es so, diese Religion kam ja später dazu. Mohammed hat vieles aus dem Christentum, aus dem Judentum übernommen. Und als er gemerkt hat, dass die Christen und Juden nicht seiner Bewegung beigetreten sind, wurde er recht zornig. Das heißt, 624 gab es ein erstes Judenpogrom, das Mohammed selbst befohlen hat. Die Juden haben ein langes Sündenregister im Koran. Sie werden auch als Affen und Schweine bezeichnet. Das heißt, nicht alle Muslime sind natürlich Antisemiten, aber sie sind erzogen worden, nicht, sagen wir mal vorsichtig, in Israel Freundschaft, sondern sehr kritisch, meistens sogar zum Hass hin. Ich finde es immer wichtig zu betonen, dass wir keinen Religionskrieg führen. Aber von islamischer Seite wird dieser Krieg als Religionskrieg geführt. Das ist einfach so. Ja, und dann müssen wir uns mit dem dunkelsten Kapitel der deutschen Geschichte auseinandersetzen. Der Höhepunkt war dann die Shoah, der Holocaust im Dritten Reich. Es begann mit Ausgrenzung, Abwertung, Hasspropaganda. Sie waren an allem schuld. Sie wurden beschimpft, mit dem Judenstern markiert. Und dann kam die Vernichtung und die Bereicherung am Besitz. Die Initiative ging von Deutschland auf, aber wenn man guckt, was in Europa passiert ist, kann man sehen, es ist eine Gemeinschaft des Hasses, die sich da gebildet hat. Deswegen reagieren wir als Deutsche sensibel auf diese Geschichte, weil wir merken, wie schnell so etwas passieren kann, wie schnell man schuldig werden kann, und deswegen ist dieses Nie wieder wichtig. Und wenn, wie geschehen am 7. Oktober, solche Massaker durchgeführt werden, bei denen zielgerichtet vor allen Dingen Frauen und Kinder und Babys getötet werden, dann müssen wir Position beziehen. Interessant ist, die AfD möchte diese Erinnerungskultur am liebsten abschaffen. Gauland nennt es einen Vogelschiss, diese ganze Geschichte. Und es passiert mittlerweile von links. Der neueste Slogan ist, Deutschland muss sich von dieser Schuld befreien, weil wenn sie sich von dieser Schuld befreien würden, wären sie ganz klar auf Seiten der Palästinenser. Wir merken, rechts und links rücken hier ziemlich zusammen und aus dem Nie wieder folgen selten Taten. Also woher kommt dieser ganze Hass auf die Juden und auf Israel? Das ist rational ganz schwer zu erklären. Die Heftigkeit dieser Hass noch weniger. Als Hitler den Krieg schon fast verloren hatte, wurden eigentlich alle Materialien an die Front geschmissen. In der Zeit wurde unheimlich viel Ressourcen auch noch in die Vernichtung der Juden gesteckt. Völlig irrsinnig, das Ganze von Anfang an. Menschen, die sonst für Gerechtigkeit kämpfen, führen ihre Stellung an diesem Punkt ad absurdum, indem sie für die Massenmord plädieren, indem es zynische Kommentare gibt. Das heißt nicht, dass Israel automatisch alles richtig macht, aber es gibt eben einen Unterschied zwischen Terrorismus und Selbstverteidigung. Und es geht hier um den Hass, der gelebt wird und die Frage, woher kommt er? Die Vereinten Nationen sind sozusagen der institutionalisierte Judenhass. Es gab nach dem Massaker und den ersten Bombenangriffen eine Gedenkminute im Menschenrechtsrat der UN für die Opfer in Gaza. Der UN fordert im Stundentakt irgendwelche Dinge von Israel und von der Gemeinschaft. Was man vermisst, sind die Forderungen nach Freilassung der Geiseln. Im Hintergrund mag manches sein, aber sie sind einfach parteiisch. Wenn wir von Antisemitismus sprechen, müssen wir von einer geistigen Macht reden. Wir kennen ja den Zeitgeist, dass wir so denken, wie wir denken, hat natürlich mit eigenen Entscheidungen zu tun, aber vor allen Dingen mit dem Zeitgeist, der gerade vorherrscht. Und da möchte man nicht anecken und deswegen passt man sich an. Antisemitismus ist so ein Geist, es ist eine geistige Macht, die Leute in eine Richtung drängt. Es ist eine dämonische Macht, die man nicht mit Argumentieren einfach so beiseite bringt. Das heißt nicht, dass wir nicht reden sollten, dass wir nicht klar Positionen beziehen sollten, aber wir sollten uns bewusst machen, dass wir hier mit Mächten zu tun haben, die Menschen knechten und in eine Richtung drängen wollen. Diese Differenzierung ist wichtig, damit wir nicht Menschen verteufeln. Dass wir sagen, wir müssen für die Menschen beten, dass sie Klarheit haben, dass sie befreit werden von diesem Geist des Antisemitismus. Und wir sollten die Augen offen halten. Es ist im Moment Klarheit da, auf welcher Seite Leute stehen, wer moralische Echtintegrität hat oder nur eine behauptete. Und was sich noch deutlicher macht, ist an dieser Stelle die Rebellion gegen Gott. Es geht nicht nur gegen Israel, dahinter geht es gegen Gott. Die Menschen, die das tun, die Muslime, jetzt hier Hamas und Co., tun es im Namen Gottes. Man merkt, dass dieser Gott und unser Gott an der Stelle nicht derselbe ist, weil unser Gott in die Geschichte gekommen ist. Er ist nicht irgendwo weit weg, er ist dort, wo Menschen leiden, er ist auf diese Welt gekommen in Jesus. Er hat Geschichte geschrieben mit einem Volk, er schreibt Geschichte mit uns. Und dieser Gott bringt die Menschen auf Zinne gegen sich. Die Hamas hat ihren terroristischen Angriff Al-Aqsa-Flut genannt, wenn man das übersetzt. Das Ziel ist die Al-Aqsa-Moschee auf dem Tempelberg und diese Flut soll alle Israelis ins Meer spülen. Das heißt, es geht letztendlich in dieser Geschichte nicht nur gegen ein Volk, es geht gegen Gott. Es ist offene Rebellion gegen Gott, der sich auf Menschen eingelassen hat, der Menschen liebt. Sie wollen nicht nur Israel vernichten, sondern auch den Gott Israels. Und das ist etwas, wo wir merken, wir kommen in eine andere Ebene hinein. wo wir beten können, dass Gott diesen Menschen begegnet, dass er sie öffnet für sich. Und wir merken auch, dass wir in allen auch Teil einer Geschichte sind. Als Hitler fragte, wollt ihr den totalen Krieg? Da haben viele Deutschen gesagt, auf gar keinen Fall. Die meisten haben gejubelt. Man hat geschwiegen und als man was hätte sagen können, war es zu spät. Und dann kamen die Bombenkriege über Europa und die Alliierten mussten das Land befreien. Da sind natürlich viele Unschuldige gestorben, aber wir sind als Volk in einer Verantwortungsgemeinschaft schon damals gewesen und mussten die Folgen tragen. So ist es für die Bevölkerung in Gaza. Sie müssen erleiden, was Terroristen ausgelöst haben. Sie haben sie am Anfang gewählt und durch ihr Schweigen selbst mit bestärkt. Trotzdem sollen wir für sie beten. Und das Gleiche gilt übrigens auch für Israel, das sich permanent verteidigen muss, deshalb in Verhandlungsfragen wenig beweglich ist. Es ist auch schwierig, wenn einen der Verhandlungspartner töten will, aber die eben auch die Folgen ihres Unglaubens und ihres Misstrauens in Gott erleiden. Dass dort immer nationalistischer gedacht wird, ist nicht Gottes Plan. Man merkt, auch da sind Dinge aus dem Lot geraten und sie müssen auch die Verantwortung dafür ertragen. Aber immer wieder kommt man auf diesen Punkt, Antisemitismus ist der Hass auf die Erwählung Israels, es ist Hass auf Gott. Deswegen in dieser Leidenschaftlichkeit und manchmal auch Hirnlosigkeit. Ich habe für mich entschieden, ich möchte Gott ernst nehmen. Ich weiß an vielen Stellen nicht die Antwort, ich weiß nicht, was ich denken soll und vieles ist echt herausfordernd. Aber ich möchte bewusst mich auf die Seite Gottes stellen. Und das bedeutet im Moment, an die Seite Israels zu stellen. Wie wir beten können, dazu sage ich gleich noch etwas, aber bewusst zu sagen, wir nehmen die Erwählungsgeschichte ernst, die Gott bis heute mit seinem Volk hat. Wir sind Teil dieser Geschichte und können nicht einfach abseits stehen. Und deswegen sind wir herausgefordert, hier ganz besonders intensiv zu beten. Wie sieht denn so ein geistlicher Umgang aus mit diesem Thema? Erstmal, glaube ich, fängt es bei dir und mir an. Es gibt eine Menge Antisemitismus, Spuren jedenfalls davon, eine Menge Unwissenheit, auch unter Christen. Und darüber sollten wir uns bewusst werden, das für uns klären und an dem Punkt Buße tun. Wir sollten beten für die Menschen, auch wenn Antisemitismus dämonische Züge trägt. Es geht nicht darum, Menschen zu verteufeln, es geht um Gebet, um Klarheit. Es geht um Eindämmung von Antisemitismus, Klarheit bei den Verantwortlichen. Es geht um Freiheit für die Geiseln. Und die folgende Formulierung finde ich besonders wichtig. Es geht um Freiheit für Israel und für die Palästinenser von der Hamas. Diese terroristische Infrastruktur und diese terroristische Bewegung quält nicht nur Israel, die Opfer haben sie in ihren eigenen Reihen, in ihrem eigenen Volk, die sind nichts wert. Beide Völker müssen befreit werden. Wir sollen beten für die Opfer und die Angehörigen auf beiden Seiten und ganz besonders für Israel um Bewahrung, um Trost, Weisheit für die Angehörigen. Und wir sollten bei unserer Sicht auf die Medien kritisch bleiben, das gehört auch zur Klarheit. Ihr habt das ja alle mitgekriegt, dieser angeblich israelische Angriff auf das Krankenhaus war ein Fake, eine fehlgeleitete palästinensische Rakete auf einem Parkplatz. Es muss wohl auch Tote gegeben haben, aber keine 500. ARD und ZDF und übrigens alle Regierungen erstmal auf die Hamas-Info haben die vertraut. Während alle Online-Medien schon deutlich gemacht haben, hier stimmt irgendwas nicht. Hier sind einfach Dinge, die passen nicht zusammen. Ein Bombenangriff, man hat sofort die Zahl der Toten. Und dann wurde nachgeforscht und untersucht. Und das ist interessant. Da wurde sehr schnell auch Kritik gesät und gesagt, wir können nicht alleine nur die Hamas-Seite hören, wir müssen auch die andere Seite hören. Die Öffentlich-Rechtlichen waren mal wieder die Letzten, die es kapiert haben. Dieser Journalismus ist schlecht. Ich finde ihn an vielen Stellen grottenschlecht. An vielen Stellen ist er wirklich gut, aber an diesen Punkten müssen wir offen sein. Passen wir auf das, was wir an Bildern sehen. Mittlerweile kursieren Bilder, die durch künstliche Intelligenz erstellt worden sind. Brutale Bilder. Diese Bilder werden benutzt, um Politik zu machen. Vorsicht also vor dem, was wir hören. Und deswegen ist es wichtig zu beten und Klarheit zu bekommen. Gott sagt, er möchte uns ein neues Herz schenken. Und wir sollen aus dem Heiligen Geist her reagieren. Der soll uns helfen, nicht aus Verletztheit und Hass zu reagieren, sondern gezielt für Menschen zu beten. Mit Gottes Geist zu leben bedeutet, ich frage, welche Sicht hat Gott auf diese Dinge? Wie kann ich beten? Wie kann ich auch selber ohne Angst und Verzagtheit in dieser Zeit leben? Wo kommt mein Mut her? Und deswegen möchte ich 3 Verse am Ende nochmal vorlesen. Römer 11, Vers 29. Denn Gottes Gaben und Berufung können ihn nicht gereuen. Das gilt für Israel und für uns. Jerusalem, ich habe dich unauslöschlich in meine Hände gezeichnet. Deine Mauern sind mir stets vor Augen. Man könnte auch so auslegen, dass Gott uns in seine Hand geschrieben hat. Er hat uns immer vor Augen. Das gilt für Israel und es gilt für uns. Und er sagt zu euch, wer euch antastet, tastet meinen Augapfel an. Denn das ist eben auch die böse Wahrheit. Es geht zuerst gegen die Juden und dann gegen die Christen. Und es sind die gleichen Kräfte, die jetzt schon Christen bis aufs Blut verfolgen. Und deswegen lade ich uns ein, gleich auch zum Gebet, wird Andreas etwas noch sagen, aber dass wir uns bewusst auf Gott konzentrieren, auf das, was er kann, was er tut. Ich lade ein zu meinem Moment der Stille und den möchte ich dann mit einem Gebet schließen. Herr, in den Krisen dieser Welt wirkt es, als ob du machtlos seist. Das bist du nicht, das glauben wir, darauf hoffen wir. Aber wir bitten dich, dass du eingreifst, dass du in deiner Ohnmacht, der Ohnmacht der Liebe, Menschen begegnest, sie auf den Weg führst und dass du auch uns mit deiner Kraft der Liebe stark machst, dass wir klar sein können für uns, dass wir Bösem widerstehen können, Dinge benennen können, aber dass wir im Umgang mit den Menschen zeigen, dass du uns prägst und nicht der Hass. Segne uns bitte auf diesem Weg. Amen.